Willkommen zur 30. Folge vom Dickichtgeflüster. Hier ist die Anna, ich sitze in Dresden. Hallo Paula.
Hallo, ja, hier ist Paula Starke aus Göttingen. Und wir haben einen Gast eingeladen heute, den Lutz Spranger. Bist du da?
Ja, ich sitze in Berlin und horche.
Wieder weit verteilt heute. Dresden, Göttingen, Berlin. Schön, dass es doch jedes Mal klappt mit der Technik und dass wir uns hier zusammenfinden, um eine neue Folge aufzunehmen. Ja, also wenn der Lutz schon mal da ist, dann ist, glaube ich, das Thema auch klar für heute, ne? Wir wollen ein bisschen über den Förderverein vom Orientierungslaufen sprechen, wo Lutz ja eine der Hauptpersonen ist. Aber vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen, Lutz. Wer bist du? Für welchen Verein läufst du? Seit wann machst du schon OL?
Das sind viele Fragen. Also ich bin Jahrgang 1967, inzwischen schon ganz schön alt für viele da draußen, und bin 1980 aus Versehen zum OL gekommen. Da stand OL noch nie in der Zeitung, und da bin ich in Jena aus dem Leichtathletikverein rausgeflogen mit dem Spruch, dass ich ja nur gut im Ein- und Auslaufen wäre, aber Sprinten und Werfen kann ich nicht so gut. Und dann hat mich mal jemand zu den Kernbergläufern oder die Leute, die den Rennstecker auch Lauf organisieren, dahin geschoben hat, haben gesagt, hier lauf mal damit, wenn du so gut laufen kannst. Und dann haben die aber auch keine Verwendung gehabt und haben die gesagt, ach, geh mal darüber, die machen sowas Ähnliches. Die laufen auch quer durch den Wald. Naja, und da war ich bei den Orientierungsläufern. Und das hat mich irgendwie beeindruckt. Und naja, da habe ich mir das erarbeitet, diesen Sport. Genau. Bin jetzt im TSV Karlshorst in Berlin. Den Verein kennt, glaube ich, kaum jemand. Da sind wir gerade mal so 10 aktive Leute. Und war vorher aber natürlich in Jena beim Verein, dann beim USV TU Dresden. Da habe ich mal studiert beim SV Bad Düben. Da musste ich bei der Armee sein, da war ich auch Mitglied. Genau. Und beim Treptow SV, den kennt man vielleicht noch, den gibt es inzwischen nicht mehr in Berlin. Da war ich auch Mitglied.
Wow, da bist du ja echt rumgekommen.
Ja. Naja, immer da, wo ich gewohnt habe. Vielleicht ist es auch ein Prinzip, was ich gerne sehe, wenn Leute, die nach auswärts gehen, wegziehen, dass die auch dort aktiv werden und nicht im alten Verein bleiben.
Ja, genau. Okay.
Vielleicht kommt das später nochmal.
Verstehe. Ja, bei mir ist der Leipziger Verein immer noch ein bisschen traurig, dass ich weggegangen bin. Sind es deine alten Vereine nicht, dass du die jedes Mal so wieder verlassen hast?
Das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie das mal gesagt. Ich hoffe, dass sie ein bisschen traurig sind. Aber wenn man an Dresden denkt, ne, das ist natürlich bei 200 Leuten ungefähr, glaube ich, ne, ist das nicht so schlimm, wenn jemand da mal weggeht.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, das ist ja auch eine gute Sache, wenn jemand aus einem großen Verein mit Erfahrung dann woanders hingeht und die Erfahrung weiterträgt. Ne? So arbeitet man in der ganzen Welt. Ne? Die Schweden gehen nach Afrika und bringen dort den OL hin.
Das heißt, wir sind alle für den gleichen Verein mal gelaufen. Wie lange warst du in Dresden?
5 Jahre, klassisch. Von 1990 bis 1995. Ich habe da Geodäsie studiert, wie so viele Orientierungsläufer. Ja, danach kurz nach Jena und dann gleich nach Berlin.
Okay, und jetzt bist du ja auch schon einige Jahre beim Förderverein dabei. Ungefähr 10 Jahre leitest du den jetzt als erster Vorsitzender, stimmt das?
Ja, so ist es. 10 Jahre. Jetzt habe ich gar nicht nachgeschaut. Ja, ich glaube, es ist jetzt die 5. Wahlperiode, die jetzt gerade beendet wurde. Und eingetreten bin ich in den Förderverein natürlich gleich am Anfang, als ich davon gehört habe. Schon das Wort Förderverein Orientierungslauf, das hat mich sehr angesprochen. Damals Mitte der 90er. Und der Nikolaus Risch war seitdem Vorsitzender. Na, der ist ja dann durchaus noch ein paar Jahre älter als ich. Und der hat händeringend gebeten, dass doch bitte mal jemand nachkommt. Und wie das so ist, na, dann lässt man sich irgendwann auch überzeugen. Aber ich habe das auch aus Überzeugung gemacht, auf jeden Fall, mich da zur Wahl zu stellen und als erster Vorsitzender zu fungieren.
Ja, also 10 Jahre machst du es jetzt schon eine ganze Weile und darüber sind wir, glaube ich, alle auch sehr froh, dass du das übernommen hast, das Amt. Der Förderverein unterstützt ja auch das Dickichtgeflüster ganz doll. Und ich glaube, jetzt ist einfach mal eine gute Gelegenheit, um das auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen mal zu erklären, wie der Förderverein hier eigentlich mit drin hängt. Und zwar hatten wir ja vor 1,5 Jahren den Podcast hier gegründet und hatten erstmal so ein bisschen geschaut, was überhaupt geht, ob da Leute Lust drauf haben. Und irgendwann waren wir dann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, das funktioniert gut. Und jetzt scheitert es aber so ein bisschen an der Technik. Und wir hätten gern gute Mikrofone, um es auch den Zuhörern und Zuhörerinnen angenehmer zu machen, uns zuzuhören. Da ist natürlich ein großer Kostenpunkt dahinter gewesen. Wir waren da zu dritt in dem Moderatorenteam, also Jule, Paula und ich. Und die Gäste brauchten ja dann auch noch Mikrofone. Das heißt, wir haben 4 Mikrofonsets angeschafft, die ja alle ungefähr den Wert von 170 Euro hatten. Und ja, ich denke, ihr hört seitdem, dass wir ein bisschen besser klingen. Und da sind wir dem Förderverein ganz doll dankbar, dass er uns an der Stelle unterstützt hat. Und das Ganze geht auch noch weiter, weil ja, immer wenn wir Gäste einladen, so wie den Lutz heute, dieses eine Mikrofon quer durch Deutschland geschickt werden muss. Ja, da fallen auch nochmal Kosten an, um ja dieses Mikrofonpaket zu versenden. Und auch da unterstützt uns der Förderverein ganz großartig. Großes Dankeschön an der Stelle. Das hilft uns sehr und nur so kann der Podcast auch stattfinden.
Genau, das haben wir natürlich gern gemacht und es ist nicht so, um das klarzustellen, wir haben nicht diese Podcast-Folge gekauft. nicht deshalb sitze ich hier davor. Ich finde es aber spannend, dass ich mal das Produkt oder das Objekt, das wir bezahlt haben, jetzt hier sehe. Und das ist wirklich sehr professionell mit den Kopfhörern auf dem Ohr und diesem tollen Mikrofon. Das klingt wirklich wie im Studio, wie im Radio. Das ist irre, was ihr da euch ausgedacht habt, ausgesucht habt. Und ich sage gleich dazu, das ist genau das, was wir anstreben, dass es engagierte Leute gibt, die etwas für den Orientierungssport tun wollen, die Ideen haben. Und da können wir in dem Fall, wenn es am Geld liegt, unterstützen. In einem gewissen Rahmen. Also bei 6-stelligen Summen wird es dann schon sehr problematisch, bei 5-stelligen auch schon. Aber im normalen Rahmen, wenn man uns anfragt, da sind wir, haben wir ein ganz offenes Ohr, viele offene Ohren, genau für solche Dinge.
Ich fand auch, dass das in dem Fall auch genau zum richtigen Zeitpunkt kam, auch so von der, ja, so als Bestätigung unserer Arbeit auch ein bisschen, dass wir dann gemerkt haben, okay, scheinbar machen wir es nicht nur für uns selbst, so, sondern es gibt auch Leute, die gerne wollen, dass der Podcast weiter besteht. Und ich glaube, so ist das bei ganz vielen Projekten, dass man auch, also dass es nicht nur ums Geld geht, sondern eben auch die Unterstützung dahinter, mehr ideeller Art. Also auch von mir, vielen Dank.
Genau, das ist wahrscheinlich nicht mal nur das Geld, was dann wirkt, sondern sogar auch die Anerkennung, ne, dass man das merkt.
Ja, wobei wir ja auch total baff waren, dass wir eine einzige Folge rausgebracht hatten und schon hatten wir eine Mail vom Förderverein.
Ja gut, das stimmt.
Also die Mail kam von Lutz direkt. Ich mag euren Podcast. Na, braucht stimmt. Ihr nicht ein bisschen Geld vom Förderverein, damit das weiterläuft?
So habe ich das damals geschrieben.
Ja, so ungefähr.
Nein, nee, das hat mich beeindruckt. Also mir fallen noch mehr solche Dinge ein, ne? Also ein Colin ist mal Juniorenweltmeister geworden, Anselm genauso. Aber bei Colin war es halt für mich das erste Mal, dass ich da auf einem Säckchen Geld saß. Und da dachte ich an dem gleichen Tag, gab es eine Fernsehübertragung. Ich glaube, ich weiß nicht, wie ich es erfahren habe. Irgendwie habe ich es schon live verfolgt und dachte, da muss man doch jetzt was tun. Ne? Und dann gab es dann halt mal so eine Förderung über mehrere Jahre, wo Colin einiges an Geld für Sportausgaben abrechnen konnte, ne? So als kleine Belohnung, Anerkennung. Und das haben wir noch ein paar andere Spitzensportläufer ausgedehnt. Das war noch eine Zeit, wo es nicht so dicke war im Leistungssport. Im Moment geht es ja da relativ gut, na, durch das Bundesinnenministerium und für Orientierungssportverhältnisse geht es relativ gut. Natürlich reicht das Geld trotzdem hinten und vorne nicht. Aber damals gab es halt weniger Geld und da war das für die Spitzensportläufer halt eine tolle Sache. Und auch so eine Art Anerkennung, ne? Nicht nur das Geld hat geholfen, sondern auch sie haben gesehen, ach, da ist zwar nicht jetzt ein Sportverband, sondern ein Förderverein. Und die anerkennen das. Diese Rückmeldung haben wir auch immer wieder gehabt. Und wir haben sowas auch für Nachwuchsläufer im Junioren-Nationalkader. Und da fragen wir die Trainer dann inzwischen schon jährlich traditionell an, wer hätte es denn verdient, einen kleinen Gutschein zu Weihnachten bekommen? Und der wird auch noch verschickt dieses Jahr. Mit einer kleinen Geldprämie, die dann zumindest für ein paar Schuhe reicht. Ne? Und dann ist wahrscheinlich, das paar Schuhe könnten die meisten von denen auch so kaufen. Aber die Anerkennung, so dieser kleine Brief, der dann kommt, wiegt wahrscheinlich genauso schwer. Genau, aber wir haben inzwischen auch den DOSV, den Deutschen Orientierungssportverband, der zwar nicht unser offizieller Sportverband ist, aber der da sich auch zunehmend engagiert und diese Verantwortung wahrnimmt. Und im Prinzip kommen wir, was er wahrscheinlich auch noch fragen wird, zur Geschichte des Fördervereins, ne? Die Gründe darauf eigentlich. Ich war quasi 1990 nicht persönlich dabei, aber kenne genügend, die dabei waren und bin auch kurz danach aktiv geworden im Verband. Es gab Vereinigungsgespräche Gespräche zwischen dem DTB und dem Deutschen Orientierungslaufverband, der im Sächsischen gegründet wurde, der DOLV, den gibt es, glaube ich, immer noch als Verein. Und es gab ja viele Orientierungsläufer, damals hat man noch nicht von Orientierungssport gesprochen, viele Orientierungsläufer, die die Chance bei der Wiedervereinigung gesehen haben, jetzt endlich den eigenen Orientierungslaufverband aufzumachen, weil der Sport Orientierungslauf, Orientierungssport ist schon so speziell, dass es dafür doch einen eigenen Verband braucht. Okay, man könnte das hinkriegen in so einem Zwischenverband zwischen Olympischen Sportverband und Orientierungsläufern, mit dem DTB dazwischen. Das hat der DTB auch versprochen, dass wir das hinkriegen und hat in der Wiedervereinigungsdebatte dann mit 300.000 D-Mark gelockt, Jahresbudget. Das war damals selbst für westdeutsche Orientierungsläufer viel. Und da wurden Trainerstellen eingerichtet. Und da, durch dieses Geld, durch dieses Versprechen, sind die Orientierungsläufer dann ganz knapp in den DTB eingetreten. Ansonsten hätten wir die bei der Wiedervereinigung quasi einen eigenen Verband gehabt. Das war damals, wäre möglich gewesen. 1991, wenn ich die Jahreszeit richtig in die Reihe kriege, jedenfalls ein Jahr später, wurde dieses Geld halbiert auf 150.000 D-Mark und noch ein Jahr später auf 50.000 und nochmal getrittelt und dann am Ende bis auf null reduziert. Und dann hat sich 93, haben sich einige Orientierungsläufer gefunden, vornehmlich auch aus der Leistungssportszene, die die Nationalläufer, die Nationalteams betreut haben. Und haben gesagt, wir können nicht mehr, wir sind am Ende, wir wissen nicht, wie wir die Leute einkleiden sollen, wir wissen nicht, wie wir denen die Übernachtung bezahlen sollen, wie wir die Fahrt bezahlen sollen. Da ging es gar nicht um den Sport als solchen, sondern rein die Bestückung einer Weltmeisterschaft, eines Weltcups. Und haben gesagt, wir müssen jetzt selber privat Geld sammeln. Ne? Der Sportverband unterstützt uns nicht mehr, wir müssen jetzt das quasi privat stemmen. Und so ist der Förderverein entstanden. 93, um da die Jungathleten, ne, wer Nationalkaderläufer ist, der ist ja jung, der studiert oft, ist noch Schüler, hat natürlich wenig Geld. Und damit die ein bisschen entlastet werden. Genau, das ist passiert bis vor wenigen Jahren ganz massiv, dass der Förderverein dafür Geld gesammelt hat, um da ein bisschen Geld reinzustecken, Löcher zu stopfen. Das ist inzwischen ein bisschen anders geworden. Vielleicht kommen wir da später drauf.
Du hast schon super viele Sachen jetzt angesprochen. Und jetzt waren wir ja gerade wieder bei den harten Fakten gelandet. 1993 gegründet. Wie viele Mitglieder gibt es denn jetzt ungefähr? Und weißt du, wie sich die Mitgliederzahl entwickelt hat über die letzten Jahre?
Ja, ich habe es nicht ganz im Kopf. Aber wir sind seit, sagen wir mal, zwei Jahrzehnten, würde ich fast mal sagen, bei 150 Mitgliedern. Wir machen keine so große aktive Werbung, um Mitglieder zu gewinnen. Das ist natürlich ein Statement, im Förderverein zu sein, dass man sagt, ich fördere den Ort Jungssport. Aber man muss ja, um zu spenden, auch nicht unbedingt Mitglied sein. Ne? Man kann auch so spenden. Und die Mitgliedschaft kostet nur 30 Euro. Das ist noch original der Betrag vom Jahr 1993. Damals waren es halt 60 D-Mark. Und dieser Mitgliedsbeitrag ist quasi ein ganz kleines Tröpfchen. Ansonsten sind natürlich die Spenden entscheidend. Lange Zeit dachten wir, viele Sportler dachten, man könne den Beitrag nicht von der Steuer absetzen vor dem Finanzamt. Das stimmt aber gar nicht. Auch dieser Beitrag ist absetzbar als Spende, weil es gibt ja keine Sportveranstaltung dafür, die wir veranstalten. Also die Mitglieder haben keinen Nutzen davon, wenn sie uns diesen Beitrag zahlen, sondern das ist eigentlich schon eine Spende und das ist genauso absetzbar. So, aber deshalb ist der Beitrag so klein und die Leute spenden dann halt dazu.
Was mich noch interessieren würde, hast du einen Überblick, wie so die Demografie von den Mitgliedern ist? Also sind es eher jüngere Leute oder eher ältere Leute, eher männlich, weiblich, Ost, West? Weißt du da was?
Ja, so eine. Also ich habe die Statistik nicht wirklich im Kopf. Ich weiß es ungefähr, also ich kann es abschätzen, dass wir vielleicht doch nur so ein Viertel Anteil Frauen haben und doch drei Viertel Männer. Straft mich Lügen da draußen. Ihr könnt, wer es mal nachzählt, das ist schön, schickt mir das mal. Und Ost und West würde ich sagen, zwei Drittel West und ein Drittel Ost. Was war noch die Frage? Jung und alt. Naja, wie so oft, jung und alt, also es sind schon mehr Ältere. Was ja per se auch gar nicht so schlecht ist, ne? Das sind ja dann die, die das Geld haben.
Bleiben wir doch mal beim Geld. Wie ist denn so die Spendenlage beim Förderverein? Ich habe gehört, ihr habt immer so ein Budget an Einnahmen, was so im Jahr kommt, und nehmt euch eine Zahl vor, die ihr wieder ausgeben wollt. Magst du da kurz was zu sagen?
Genau, ich habe mal vor einiger Zeit zusammengerechnet, dass wir seit 1993, man könnte auch sagen, erst eine halbe Million Euro ungefähr umgesetzt haben, also eingenommen als Spenden und in Projekte gesteckt haben. Das ist dann gar nicht so viel. Und wir hatten so in den Spitzenjahren so einen Umsatz von 40.000 Euro, würde ich mal sagen. Das war dann schon eine größere Zahl. Und im Moment liegen wir leider nur so bei 10.000 Euro rund. Und wir haben Geld auf dem Konto tatsächlich. Und die Problematik ist eher, das gut anzulegen. Wir wollen es nicht rausschmeißen, sondern wir wollen es gut anlegen, nämlich in den Orientierungssport, dass er vorankommt, ne? Dass jeder Euro möglichst einen großen Nutzen hat. Naja, und das zu kontrollieren, ist gar nicht so einfach. Und da sind wir jetzt eben auch dabei, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir angefragt werden durchaus. Ne? Wir können aktiv auf Leute zugehen, braucht ihr Unterstützung? Ah, siehe, na, das ist hier Dickichtgeflüster. Da habt ihr die E-Mail bekommen. Na, wenn uns sowas auffällt, dann machen wir das. Aber das passiert nicht so häufig. Denn die Leute, die das Geld bekommen, die müssen ja engagiert sein, müssen ja Ideen haben, was anfangen mit dem Geld. Und wenn wir jetzt aktiv auf Leute zugehen, bei denen wir gar nicht bemerken, dass da was läuft, na, dann macht das keinen Sinn, da wollen wir das Geld gar nicht reinstecken. Also, es muss so sein, jemand hat Ideen und mir fehlen einfach nur noch 1.000 Euro. Und dann schauen wir uns das an und sagen ja oder nein. Und prüfen auch, ob das Ergebnis dann stimmt. Wir legen dann durchaus Kriterien fest, wann das Geld kommt. Das Dickichtgeflüster hat auch so eine kleine Klausel gehabt, wann ihr das Geld, wann ihr die Mikrofone bezahlt bekommt. Und die ist aber, glaube ich, schon erfüllt, die Klausel. Das müsste ich mal nachlesen. Im Leistungssportbereich haben wir das so gemacht, ne, dass die Läufer, die von uns unterstützt wurden in einem Jahr, die mussten auch im Nationalteam aufgestellt gewesen sein und durften nicht disqualifiziert werden im WM-Lauf. Ne, die mussten ihren Lauf über die Bühne bringen.
Ah, wirklich? Also die durften sonst nicht mit Fehlstempel oder so oder aufgeben?
Na, wir haben es dann so gemacht, dass sie einen Sockelbetrag bekommen, den sie sowieso abrechnen können, egal ob sie überhaupt starten. Na, im Fall, wenn sie verletzt wären, hätten sie trotzdem ein bisschen Geld bekommen. Und aber dass die andere Hälfte oder eigentlich die anderen zwei Drittel, so haben wir es gemacht, die konnten sie am Ende des Jahres abrechnen, wenn sie ins Nationalteam berufen wurden, in die Mannschaft und dann auch im Lauf durchgekommen sind. Also wir haben jetzt keine Quali-Finale angesetzt, sowas machen wir nicht. Das ist eine Sache vom Sportverband, das ist ja auch nicht unser Ding.
Ja.
Genau.
Vielleicht mal eine persönliche Frage. Gab es einen Förderantrag, über den du dich besonders gefreut hast, dass er realisiert werden konnte? Oder auf der anderen Seite gab es vielleicht einen Antrag, der besonders schwierig war zu realisieren?
Ein Förderantrag. Naja, mir fällt immer ein, so, das ist so ein Aushängeschild. Die OLG Regensburg kennt wahrscheinlich jeder. Vielleicht wird die gleich nach USV TU Dresden genannt oder inzwischen vorneweg, weiß ich nicht. Aber die waren früher mal im Förderprogramm Neue Orientierungslaufvereine, so hieß das früher noch. Und das macht uns immer so ein bisschen stolz, dass wir da mit im Boot waren. Mit vergleichsweise wenig Geld, aber wir waren dabei bei der Gründung. Natürlich haben das meiste Geld kam von dort selbst. Ne? Genau. Naja, oder mir fällt sowas ein, wie auch Sachen, die keiner merkt. Wenn ihr die Domain osport.de eintippt, na, da steckt auch ein bisschen Geld drin. Die hat jemand anders besessen und wir haben im Hintergrund mit Geld die eben in unser Lager geholt, verhandelt und bezahlt. Solche Dinge. Oder das war zwar auch kein Antrag, das haben wir mal so gemacht. Wir haben mal Bojan Blumstein und Colin Kolbe und ich glaube auch noch mal Anselm Reichenbach dazu. Die haben mal Vorträge gestaltet, ich weiß nicht, wer das weiß, am Rande der deutschen Meisterschaften, zweimal auf jeden Fall. Und denen haben wir noch ein Honorar gegeben dafür, dass sie da aufgetreten sind für den Förderverein und über ihre Saison berichtet haben mit mit Filmausschnitten und Karten und Episoden und Anekdoten. Und sowas freut dann auch, wenn dann das Geld an der richtigen Stelle landet und noch im Gegenzug für uns was rumkommt, ne? Dass wir was Interessantes erfahren. Uns freut auch, wenn wir das Trail-O-Team haben wir auch unterstützt. Das fällt mir gerade so ein, denn denen geht es ja jetzt nicht so gut. Ne? Wenn sie zu einer WM fahren, bezahlen die ganz viel alleine, vielleicht fast alles. Naja, sowas ist wichtig, dass das stattfindet. Na, vielleicht ganz aktuell der Junioren-Ländervergleichskampf. Die haben dieses Jahr ja angeblich ganz tolle Sprecher gehabt und
nicht nur angeblich. Eine
Live-Übertragung mit Tracking-System. Ja. Und da hat sich das sogenannte Hype-Team das erste Mal gezeigt und die wollen das auch bei den nächsten JLVKs tun, dort vor Ort sein und professionell mit Vorbild WM oder Weltcup wahrscheinlich das ähnlich vermarkten und ähnlich für die Aktiven untermalen und auch für Außenstehende gut darstellen. Ja, und das hat uns sehr gefreut, dass wir dort aktiv werden konnten. Und das war auch ein Antrag, der aus den Kreisen dort kam. Wir haben eine Idee, würdet ihr uns unterstützen? Seht ihr, das ist ein Antrag, der uns sehr gefreut hat.
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass das so, dass da so WM-Weltcup das Vorbild ist. Es geht ja darum, die Jugendlichen bei der Stange zu halten sozusagen und zu einfach die Freude am OL zu verbreiten. Also ich würde schon sagen, es geht in ein bisschen andere Richtung. Natürlich ist es von der Professionalität her trotzdem förderlich. Wenn man das einfach gut macht, dann kommt es natürlich auch besser an. Ja, aber ich fand das auch also eine super gute Idee. Auch gerade, weil es eben für die Jugend oder die Jugend als Zielgruppe hat.
Ich weiß gar nicht, ob es da so um Professionalität geht, genau wie du sagst. Aber stell dir doch mal vor, dass, wenn man früher mal so Fernsehen geguckt hat und da so eine Fußball-Live-Übertragung war, dann werden die doch bei den Interviews immer an so eine Sponsorenwand gestellt. Und ich glaube, das war doch auch eine Idee von diesem Hype-Team, dass man die Interviews an so einer, ich würde es nicht nennen, Fake-Sponsorenwand, aber einfach so mit dem Feeling von der professionellen Sponsorenwand interviewt. Das macht einfach Spaß, davor zu stehen. Da muss man jetzt nicht besonders gut gelaufen sein dafür.
Ja, die Wand gibt es ja, genau. Da ist zwar noch kein Sponsor drauf, da ist, glaube ich, viel Platz auf der Wand, dass Sponsoren sich engagieren könnten, ihren Aufkleber unterzubringen im nächsten Jahr. Das Stück für 1.000 Euro.
Okay, aber richtig schöne Projekte, die du uns da aufgezählt hast. Und ich glaube, bei manchen ist vielen gar nicht bewusst, dass da der Förderverein so dahinter steckt. Umso schöner, dass wir sie jetzt nochmal deutlich machen konnten.
Na, wir versuchen auch schon sichtbar zu werden. Wenn wir Kartenprojekte unterstützen, dann kontrollieren wir oder geben die Auflage, dass das Logo drauf muss, unterstützt durch den Förderverein. Möglichst dezent immer, das ist unsere Maxime, dass wir da nicht drauf protzen. Wir waren früher auch mal auf Laufhemden des Nationalkaders zu sehen. Das war so vor meiner Zeit zum Beispiel, dann war das Logo so groß, deutlich zu erkennbar, als wären wir der Sportverband. Na, das wollen wir gar nicht, aber dezent auf den zweiten Blick haben wir es schon gerne, wenn wir gesehen werden. Denn tendenziell in 2, 3 Jahren werden wir auch wieder größere Spendensummen einwerben wollen, hoffentlich. Und dann muss man uns kennen. Na, das ist uns bewusst, dass man auch die Werbetrommel rühren muss und bekannt sein muss. Genau. Also mir fällt gerade noch ein Projekt ein, was wo auch keiner dran denkt. Der Förderverein ist damals in das Kuratorium Sport und Natur eingetreten. Das ist ein Verbund von Natursportarten. Da sind die Kletterer dabei, Kanuten, Ruderer, Paraglider und so weiter. Reiter sind auch dabei. Ich glaube, 20 Sportverbände. Und der Förderverein ist damals dazugestoßen, da gehören wir ja ursprünglich hin. Und dieses Kuratorium Sport Natur ist im Bundestag angesiedelt. Das heißt, da sind auch immer Mitglieder des Bundestages dabei, um zu hören, wie es den Natursportarten geht. Na, weil viele haben Probleme in Deutschland, weil Deutschland immer ein dicht besiedeltes Land ist. Und die Interessen zu vertreten, das hat der Förderverein auch erkannt, ist dazugestoßen. Und hat da auch die Mitgliedsgebühr bezahlt, die jetzt nicht allzu hoch ist. Das ist eine kleine vierstellige Summe. Aber das sind Sachen. Die sind zum Beispiel jetzt auf den DOSV übergegangen. Können wir das auch offiziell machen? Das ist nicht Sache eines Fördervereins, solche Sachen zu betreiben. Mhm. Aber das sind Sachen, die der Förderverein angestoßen hat und sich da auch finanziell beteiligt hat. Und wir stehen dem DOSV dann auch zur Seite, wenn der sagt, die Mitgliedsgebühr wird erhöht, meinetwegen, wir können es gerade nicht bezahlen, dann dürfen die es an uns wenden, das wissen die.
Ja, auch ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, gerade Reiterinnen und Läuferinnen, wenn die sich im Wald begegnen, das hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, dass da unterschiedliche Interessen
bestehen. Ja, da gibt es Gegnerschaft, Mountainbike gehört natürlich dazu, ne? Aber es gibt ja auch viel Gemeinsames. Ne?
Ja, ganz genau.
Wir wollen uns auch in der freien Natur bewegen, die anderen auch, auf eine andere Art und Weise. Jeder sagt wahrscheinlich, naja, wir machen es auf die natürlichste und auf die beste Art. Aber man muss schon die Interessen abwägen und wir müssen genauso die Interessen der Jäger und der Naturschützer beachten. Und der Waldeigentümer, das sind ja ganz viele Interessengruppen. Das gehört dazu, dass man da zuhört und sich einigt. Genau, und sowas kann mit solcher Lobbyarbeit vorangetrieben werden, eben, dass man es besser versteht. Genau, da gibt es auf Bundesebene ganz viele Gremien im Naturschutz, wo man sich immer wieder zusammensetzt. wo Sportverbände mit im Boot sind. Ich erinnere nur an das neue Waldgesetz, was entstehen sollte jetzt vor der letzten Wahl, vor der letzten Bundestagswahl. Da waren wir quasi mit beteiligt als Sportverbände. Jetzt ist das Waldgesetz nicht gekommen, wissen die meisten wahrscheinlich nicht. Aber das Bundeswaldgesetz, wie es jetzt existiert, das ist nicht allzu dienlich für den Natursport. Und vielleicht wäre es besser geworden, wenn es noch verabschiedet worden wäre. Aber dann hatten wir ja vorgezogene Bundestagswahlen und das Gesetz wurde nicht verabschiedet und es wird jetzt noch mal viele Jahre dauern, bis das neu angefasst wird. Naja, das sind so Sachen, Lobbyarbeit, die der Förderverein auch unterstützt, die jemanden auf der Wiese nicht interessieren, auf der Zielwiese, wer nur laufen will. Aber dass der Sport überhaupt stattfinden kann, da muss man eben wirklich an der Basis so eine gewisse Lobbyarbeit tun und auch mit ein bisschen Geld unterfüttern.
Habt ihr da also so Mitgliedsbeitrag unterstützen, das kann man sich gut vorstellen, aber macht ihr noch andere Sachen, um solche Arbeit zu unterstützen? Gibt es da irgendwie Ideen, wie man zum Beispiel auch Leute gewinnen kann, die das dann tatsächlich machen? Weil das stelle ich mir vor, ist noch fast ein größeres Problem als so ein Mitgliedsbeitrag. Es muss ja jemand zu den Treffen gehen und dann sich engagieren, in den Gremien wirklich als Mitglied drin sitzen.
Genau. Da triffst du den Nagel auf den Kopf, Paula. Das ist das Ding, der Förderverein. Wir rudern da auch immer ein bisschen zurück. Wir sind ein paar Leute, die da nicht so viel Zeit reinstecken, dass wir da jetzt einen aktiven Verein draus machen würden, den wir betreiben können. Wir sind überall noch, alle noch anderswo aktiv. Wir sind wirklich ein Förderverein, der Geld geben kann. Diese aktive Arbeit, dass wir Sachen organisieren, Leute organisieren, selbst schulen, selbst Dinge tun, das übersteigt unsere Kapazität. Das wäre auch nicht gut. Dafür gibt es jetzt aber auch den DOSV, das ist das Schöne, ne, der wirklich tätig wird. Wir sind ein stiller Verein, der mit Geld unterstützen kann, gute Ideen unterstützen kann. Natürlich reden wir mit, ja, das sind ja alle auch woanders aktiv. Wir haben nicht nur das Geld, sondern wir tun auch andere Dinge in anderen Gremien. Und deshalb haben wir von vielen Dingen eine Ahnung. Aber halten uns da raus, dass wir jetzt Dinge selbst veranlassen.
Ja? Aber ich würde schon sagen, dass das Geld ein sehr großer Bestandteil ist von all dieser Arbeit. Mir fällt zum Beispiel das Projekt mit den Schul-OL-Koffern ein, was ja jetzt auch unterstützt wird. Und das ist ja eine Sache, die auch sehr dazu dient, den OL in die breite Bevölkerung zu tragen, an Schulen zu gehen, viele Kinder und auch Lehrkräfte zu erreichen. Und dass da einfach finanziell unterstützt wird, ist auch ein Teil von der Lobbyarbeit, dann würde ich sagen.
Genau, das ist selbstverständlich, dass man da Geld zuschießen. Da ist der DOSV aber im Moment mit mehr Geld sogar im Boot gewesen schon. Aber der Förderverein steigt jetzt ein und bezahlt die Schulungs-, die Organisatoren, die die Schulung durchführen mit diesen Koffern.
Ja,
genau.
Okay. Ja, das ist ja dann, das geht ja dann tatsächlich schon in die Richtung, dass man wirklich die Leute, die die Arbeit machen, auch direkt unterstützt. Das wusste ich tatsächlich noch nicht.
Genau, aber die Arbeit selbst. Ne? Das ist Werner Drese in Uslar, der sich das Projekt ausgedacht hat, über Jahre hinweg, also und ach, mir fällt das Wort Sturheit ein, der hat das wirklich ganz engagiert weiterentwickelt, seine Ideen weiterentwickelt, hat das jetzt zum Endpunkt gebracht, sagt, das ist jetzt das Produkt, das wird jetzt vervielfältigt und gefertigt und das macht echt Spaß. Ich habe das selber testen dürfen auf einer Tagung. Ja, und das hat mit anderen zusammen uns Spaß gemacht. Da kann ich jetzt auch Werbung machen, ne? Schaut, ob ihr so einen Schul-OL-Koffer da draußen euch zulegen könnt. Es bekommen nur Leute, die auch was damit anfangen. Also den kann man nicht kaufen und in die Ecke stellen. Der muss benutzt werden mit Kindern. Und das sind auch schon hunderte Stück?
Ja, mindestens 70, ja.
Muss ich mal. Ja, 70 liegen im Moment noch im Lager, genau. Aber sind schon viele unterwegs. Jetzt auch weit außerhalb von Niedersachsen.
Lass uns doch mal ein bisschen auf die Zukunft vom Förderverein blicken. Ihr hattet ja am letzten Wochenende die Mitgliederversammlung, wo wir auch stille, heimliche Zuhörer sein durften als Vorbereitung auf die Folge. Und ja, ihr habt viel über Förderrichtlinien und Gruppen von Förderungen gesprochen. Magst du ein bisschen was dazu erzählen, was der Förderverein die nächsten Jahre vorhat?
Genau, damit wir interessant werden für Spender, aber auch interessant werden für Antragsteller von Projekten, haben wir uns gesagt, wir müssen das mal in markante Werbeslogans umwandeln, was wir eigentlich tun. Es ist nun doch keine Schokoladenwerbung geworden, aber wir haben uns 6 Förderschwerpunkte herausgearbeitet, die da wären: Vereine, Ausbildung, Kommunikation, Veranstaltungen, Karten und dann auch Leistungsförderung und Prämien. Das ist quasi das, was noch an den Spitzensport erinnert. Wir wollen uns da ja eigentlich so ein bisschen zurückziehen, sagen, das ist Sache des Sportverbandes, der Spitzensport. Der DOSV ist da gefragt oder die Arbeitsgruppe Orientierungssport und das Innenministerium. Und der Förderverein will da eigentlich möglichst wenig Geld reinstecken, wenn dann nur eben als Prämie im Sonderfall oder im Notfall, wenn jemand eben durch Einschränkungen meinetwegen das Trainingslager nicht bezahlen könnte, wo er hinfahren möchte. Na, oder das Geld für ein neues Paar Schuhe fehlt, für die OL-Schuhe, für die nächste WM. Dann stehen wir auch still und diskret bereit und sagen, hier, du bist hier nominiert für das Team, du hast es verdient, du sollst auch ein paar Schuhe haben. Da kann man uns jederzeit ansprechen, dass auch quasi aus dem Spitzensport, dass wir auch den Spitzensport fördern, aber eben nur so gezielt. So, ansonsten sehen wir uns in der Basisarbeit, dass wir an der Basis den Orientierungssport, den Orientierungslauf fördern, damit wir in 10 Jahren, in 20 Jahren vielleicht die Früchte ernten und wir 10% mehr Mitglieder haben, Läufer haben oder auch mehr, doppelt so viele. Ja, und deshalb wollen wir Vereinsgründung fördern. Auf verschiedene Art und Weisen. Also da können Vereine sich melden, auch Gruppen, die noch gar nichts haben, da irgendwo in der Diaspora sind, in Mecklenburg-Vorpommern oder in Schleswig-Holstein und ihre ersten 30 OL-Postenschirme brauchen. Oder sie brauchen mal für die erste Kindergruppe 10 Kompasse, sowas. Da kann man sich bei uns melden. Wir schauen uns das an, wie ernsthaft das ist. Und dann werden wir da auch unbürokratisch aktiv. Ne? Dann gibt es auch ein Förderprogramm für Vereine, neue Orientierungssportvereine, wo man 8.000 Euro abschöpfen könnte als Verein über 4 Jahre. Und da muss man allerdings Kriterien erfüllen. Da muss man in die Bundesrangliste kommen. Da muss man so und so viele Mitglieder haben. Da muss ein Training stattfinden. Das ist ein bisschen anspruchsvoller. Dafür gibt es auch 8.000 Euro.
Ganz kurz dazu. Ich habe gelesen, da steht sogar Kartenaufnahme und Wettkampforganisation in den ersten 4 Jahren drin. Also es ist wirklich ambitioniert.
Ja, ja. Ja, genau. In den ersten 4 Jahren muss auch eine Karte. Wobei das steht im 4. Jahr erst drin, dass man im 4. Jahr muss ein Kartenprojekt begonnen werden. So, und vielleicht kennen das Programm noch, das ist 2000 entstanden. Das weiß ich noch genau, dass wir ja bei der Deutschen Meisterschaft in Zittau gesessen haben am Tisch nach dem Lauf und darüber gesprochen haben, wie man das, wie man die Paragraphen nennen könnte, wie man da, was man da reinschreiben könnte, damit das professionell wirkt und trotzdem auch anregt, da mitzumachen. Wenn das Geld gut angelegt ist, seitdem gibt es das schon. Und damals war das Programm noch härter gefasst. Da musste man härtere Kriterien erfüllen, schwierigere Hürden meistern. Da musste die Karte schon fertig sein im 4. Jahr. Und jetzt haben wir reingeschrieben, gerade neu dieses Jahr, na, die muss begonnen sein. Ein Kartenprojekt muss begonnen sein. Oder ein Trainer-C-Schein muss im Verein vorhanden sein. Der muss nicht in den 4 Jahren erworben sein. Na, das sind so kleine Erleichterungen, die man auf den ersten Blick vielleicht überliest, aber die das Erfüllen der Kriterien leichter macht. Es braucht auch weniger Mitglieder jetzt im Verein, um das Geld zu bekommen. Ja, ich hoffe, da draußen gibt es Leute, denen dieser Podcast weitergereicht wird, die davon erfahren und den hören Ich weiß nicht, was soll ich jetzt sagen, in Schwerin. Oder, jetzt müsste ich Deutschlandkarte haben, sagt man Ort. Köln gibt es
Ja,
schon,
in
ne?
Bonn sieht es, glaube ich, auch ziemlich schwierig aus.
In Bonn gibt es einen Verein, ne? Na, die müssten sich melden, wenn es mal um Geld liegen sollte, ne? Genau. Also, meldet euch. Und das war auch das Ding, was ich vorhin schon mal sagte, dass Menschen, die aus einem größeren OL-Verein in die Ferne schweifen, in die Ferne gehen, in die Ferne ziehen. Warum sollten Sie das dort nicht schaffen, eine kleine Gruppe
Ja, das
aufzubauen?
wollte ich gerade sagen. Also es klingt
Ja.
sehr nach so einem Projekt von einer erfahrenen Person, die an einen anderen Ort geht und dort zu so ihren eigenen Vereinen großziehen kann. Also ich glaube, für solche Personen ist das ideal.
Absolut, absolut. Ne? Es sollte Know-how da sein. In dem Förderprogramm Neue Orientierungssportvereine steckt ja auch drin, dass man eigentlich eine Patenschaft, einen Patenverein haben muss, der praktischerweise der nächste Verein ist, geografisch gesehen, der erreichbar ist und der damit drauf schaut, ne, dass der erste Wettkampf gelingt, dass die Posten wirklich alle im Wald stehen und die Startliste ordentlich erstellt ist. Na, bei solchen Dingen, die man als Neuling vielleicht nicht weiß. Genau. Ja, solche Programme haben wir, Vereine, ne? Mehr Mitglieder, mehr Kinder vor allen Dingen. Das wollen wir unter dem Begriff Vereine fördern. Naja, und was kann uns dazu dienen, dass der Orientierungssport in ein paar Jahren, dass er besser dasteht, noch sattelfester im Sattel sitzt? Ausbildung ist ganz wichtig. Ne? Trainerausbildung, dieses Know-how in die Breite zu bringen. Wie kann Orientierungslauftraining stattfinden? Das betrifft Trainer C-Ausbildung in der derzeitigen Sprechweise, aber auch Trainer A- und B-Ausbildung. Kartenerstellung wäre auch so eine Sache, ne? Dass wir wirklich gute Karten brauchen, auch nicht nur für Leistungssportler. Ich sage immer, vor allen Dingen für Kinder brauchen wir auch gute Karten, damit die nicht den Mut verlieren, wenn was schief geht. Oder, ne? Also wenn auf schlechten Karten machen die natürlich mehr Fehler, aber das liegt dann nicht an denen.
Ja, wobei man
Und
auch sagt, dass Kinder
dann
ja
kommen sie.
deutlich fehlertoleranter sind bei Karten.
Ja, das mag sein, aber wenn der Wegabzweig halt komplett falsch gezeichnet ist,
Ja,
dann
okay.
wird das Kind ins Schleudern kommen und es sagt, ich war zu dumm, ne? Ich habe das nicht verstanden, dabei lag es
Nee,
vielleicht an der Karte. Ich will das
ich
niemandem
meinte keine
unterstellen.
groben Kartenfehler, sondern eher so die ganz feinen
Genau.
Sachen, über die sich dann bei manchen Wettkämpfen
Ja, aber
angeregt unterhalten wird.
ich würde sagen, das ist dann auch eher eine Frage der, also die Kinder beschweren sich nicht, weil sie nicht wissen, dass woran es liegt, aber das heißt nicht, dass sie es nicht merken. Also das hätte ich auch gedacht. Also eigentlich, also solange die Kinder,
Genau.
also wenn die Kinder das sehen, den Fehler, wenn er jetzt nicht irgendwo tief im Wald ist, wo sie gar nicht hinkommen, dann hätte ich jetzt auch gedacht aus Erfahrung, dass das Kinder sehr rausbringen kann. Also deshalb habe ich tatsächlich auch gedacht, als du eben, Lutz, als du meintest, im vierten Jahr muss ein Kartenprojekt begonnen werden, habe ich so gedacht, ist es nicht eigentlich bei einem neuen Verein eigentlich das Essentiellste, dass man erstmal eine Trainingskarte zur Verfügung hat? Also eigentlich,
Ja, ein eigenes
ja, also
Kartenprojekt.
es ist sozusagen so gemeint, dass man vorher vielleicht auch Geld in die Hand nehmen kann, um sich einen Kartenaufnehmer zu holen, der dann fürs Kindertraining was
Genau,
aufnimmt. Genau.
absolut. Wofür der neue Verein das Geld ausgibt, ist ja im Prinzip erstmal fast
Ja.
egal. Da stehen ein paar Dinge drin, die wir bezahlen. Wir bezahlen jetzt wir bezahlen keinen Lohn zum Beispiel. Aber für die Unkosten einer Kartenaufnahme kommen wir auf. Ja, oder dass man sich eine Karte quasi kaufen kann bei einem Aufnehmer. Und das kann man für das Geld abrechnen. Ne? Dann sind die 2000 Euro pro Jahr eben weg. Ne? Das ist eine Förderung 2000 Euro pro Jahr über 4 Jahre, macht 8000.
Ja.
Genau. So, wir waren ja bei Ausbildung, dass das eine wichtige Sache ist, dass wir Know-how, Wissen in die Breite bringen. Na, das könnte aber auch sein, wir haben vom Medienteam zum Beispiel eine Anfrage, die möchten sich fortbilden im Sinne von Datenschutz, weil es da immer wieder Fragen und Fehler gibt, auch in unserem kleinen Kreis. Und sowas würden wir auch unterstützen, ja, dass da das Wissen da ist und die Sicherheit, dass man Medienprojekte betreiben kann. Ja, Kommunikation, das ist das, wo vielleicht das Dickichtgeflüster durch dazu zählte mit dem Mikrofon. Na, alles, was dazu zählt, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Internetdomain anschaffen, den Wanderpokal haben wir mit dazu in die Rubrik gepackt. Oder wenn wir mal Bekleidung bezahlen müssen, zum Beispiel, da haben wir mal, wir haben zu jedem dieser Punkte haben wir uns kleine Beispiele ausgedacht. Da steht auch die Bekleidung fürs Nationalteam Trail-O drin. Ne? Das haben wir unter Kommunikation abgespeichert. Genau, Film, was ist Orientierungslauf? Ne? Man könnte mal wieder einen schicken Film drehen, dass man damit aktiv wird.
Ist, glaube ich, schon in Arbeit. Banner
herstellen.
Wie ich das gehört habe.
Ja, genau. Ich habe von dem Projekt gehört, genau. Genau. Ja, wir können Veranstaltungen unterstützen, sagen wir. Da zählt zum Beispiel, was wir vorhin besprochen haben mit dem JLVK. Das fällt in die Charge. Wir haben aber auch Athleten ermöglicht, ins Jugendlager nach China zu fahren, weil das eine wichtige Erfahrung ist, um zu sehen, wie international Orientierungslauf ist. Und da haben wir die Betreuer unterstützt, die notwendig waren. Also das waren Jugendliche, die dort eingeladen waren nach China. Das ist eine Traditionsveranstaltung. Und die Betreuer hätten das aus eigener Tasche bezahlen müssen. Das ist ja so eine Freizeitaktivität. Und da haben wir gesagt, naja, wenn die da aber 20 Jugendliche mitnehmen, die dann vielleicht noch länger Orientierungslauf betreiben als bisher schon, wenn die einmal gesehen haben, wie es in China abläuft und dass sie da auch den Orientierungslauf so enthusiastisch betreiben, die müssen da hin. Und dann haben wir das halt unterstützt. Ne? Das wäre so eine Veranstaltung, die wir unterstützt haben. Genau. Es könnte auch mal sein, ein kleiner Verein, dem wird angetragen, wir sollen eine deutsche Meisterschaft ausrichten und wir sollen hier das erste Mal das und das veranstalten. Wir sind überfordert, wir müssen uns hier das und das dazu mieten. Dann kann man uns auch anfragen. Ja, alles, was dazu dient, den Orientierungssport voranzubringen, besser zu machen, lukrativer, schöner. Genau. Naja, die Rubrik Karten haben wir ganz separat als Förderschwerpunkt gesetzt, weil das nochmal unser wichtigstes Sportgerät ist, dass wir auch mal Kartenprojekte unterstützen. Aber auch Festpostnetze, das will ich an der Stelle mal sagen. Da haben wir mal das Beispiel Festpostnetz Trappenkamp. Da waren wir aktiv zuletzt.
Wo ist das eigentlich?
Wir haben dort. Oh, das ist in Niedersachsen. Oh, da muss ich. Ich muss passen, damit ich nichts Falsches sage. Trappenkamp mit Doppel-P, das findet man bestimmt sofort in der Karte. Genau, so etwas, Festpostnetze. Wir haben aber auch mal einen Aufruf gestartet, das ist inzwischen 3 Jahre her, glaube ich.
Dass ist in wir Schleswig-Holstein.
Und Jungslauf. Ja, ja, doch, schon so weiter nördlich. Genau, da kann man ein Festpostnetz besuchen.
So, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Genau,
das tut mir leid.
Auch so ein Freizeitpark, Bad Segeberg. Ne? Da sind ein paar Posten mit drin im Freizeitpark. Genau, wir haben einen Aufruf gestartet vor ein paar Jahren, dass Vereine mit vielen Nachwuchssportlern, mit vielen Kindern sich bei uns melden können und sagen können, wo klemmt der Schuh. Und dann haben wir, ich glaube, ein Dutzend Vereine ausgewählt, von denen, die sich da gemeldet haben. Und die durften uns vorschlagen, wo der Schuh klemmt. Und da kamen Dinge wie, wir brauchen Satzkompasse und wir brauchen einen Vereinsbus. Das war dabei, mal war die Spannbreite, aber ganz oft waren Karten. Wir bräuchten eine Aktualisierung der Karte, wir bräuchten von dem Gebiet überhaupt eine Karte. Das war ganz interessant, dass das wirklich ein Thema ist, dass da die zeitliche Kapazität fehlt oder auch die finanzielle Kapazität. Naja, und dann haben die Vereine, wenn sie nachgewiesen haben, dass sie so und so viele Kinder haben und regelmäßiges Training haben, dann haben wir die dort unterstützt beim Kartenprojekt. Ja, das ist halt wichtig. Und was aber schwer war, wir mussten natürlich immer kontrollieren, dass die Karten auch in Ordnung waren, dass die den Normen entsprechen. Denn wir wollen ja kein Fördervereinslogo dann auf der Karte sehen. wo grobe Zeichenfehler zu sehen sind, ne? Die Normen nicht eingehalten sind. Genau, da mussten wir wirklich auch aktiv werden. Da haben wir uns jemanden ins Boot geholt, den Andreas Dresen damals als Kartenexperten. Der hat die Karten sich angeschaut, hat sie bewertet, dann haben die nochmal eine Rückmeldung bekommen, dann mussten die nochmal Nachbesserungen vornehmen an den Karten und dann gab es Geld. Genau, das sind die Karten. Jetzt bin ich die 6 Punkte insgesamt durchgegangen und man kann die hoffentlich Anfang des nächsten Jahres werden wir die veröffentlichen. Bis dahin haben noch die Mitglieder im Förderverein die Möglichkeit, das gegenzulesen, noch Ergänzungen zu tätigen, Korrekturen vorzunehmen. Und dann wollen wir das in gedruckter Form rausgeben, im Internet natürlich haben und damit zu, naja, das in der Orientierungssport-Community in Deutschland verbreiten und damit Anträge kommen und später auch an potenzielle Spender gehen und sagen, guck mal, wir haben mit die Vorhaben, die wollen wir unterstützen hier. Karten zum Beispiel, wo siehst du dich, was möchtest du gerne unterstützen? Na, dass man konkret drauf zeigen kann. Denn das haben Spender gern, dass sie wissen, ganz genau wissen, wo das Geld hingeht. Na, ich habe jetzt die Trainingsgruppe unterstützt, da in Schleswig-Holstein. Da ging meine 1.500 Euro, die ich dieses Jahr gespendet habe. Und das geht bei anderen Hilfsorganisationen ja genauso. Ne? Die werben ja auch damit, dass man jetzt das Kind so und so in dem Dorf so und so, dem ermöglicht man jetzt seinen Schulbesuch, ne? Dass man wirklich konkret weiß, dafür spende ich. Und das können wir, wollen wir genauso tun, so ähnlich.
Also zweckgebundene Spenden, meinst du?
Ja, man kann auch bei uns anfragen, zweckgebunden zu spenden, durchaus.
Also wir können ganz genau sagen, welche Paketmarke wir für welchen Gast verwendet haben.
Genau, also dein Paket 10 Euro kostet, das sind natürlich ungefähr, glaube ich, Kleinigkeiten. Mir fällt was ein, wir hatten mal einen Spender, der hat monatlich 10 Euro überwiesen auf unser Konto. Na, der hatte überhaupt nicht viel Geld. Das wussten wir, war Rentner und das fanden wir toll. War so ein bisschen schwer, mal zusammenzurechnen, die Beträge. Aber das ist auch eine Methode, uns zu unterstützen. Und ich glaube, das sagt auch jemand in der Fördervereinsmitgliederversammlung letztes Wochenende. Man könnte ja den Beitrag auch mal richtig erhöhen, damit eben mehr Geld zusammenkommt, schon von den Mitgliedern. Weil die 30 Euro natürlich nur ein symbolischer Beitrag sind. Und dann mit Monatsbeträgen arbeiten. Na, spende uns doch monatlich 10 Euro oder 20 Euro. Und übers Jahr ist es natürlich dann mehr. Ja, ihr merkt schon, wir schauen natürlich, wie wir an Geld kommen. Und wir schauen aber auch, wie wir Geld ausgeben können. Das ist unser Geschäft. Und deshalb wollen wir gar nicht so aktiv sein im Tun. Wir nehmen keine Karte auf und wir trainieren nicht selbst eine Trainingsgruppe und wir gehen nicht in die Gremien hinein und reden als Förderverein für die Orientierungssportler, sondern wir stehen im Hintergrund bereit zu unterstützen finanziell. Jetzt habe ich ganz viel geredet, glaube ich. Ihr wolltet mal eine Frage stellen.
Ja, ich glaube, es ist gut rübergekommen, welche Rolle der Förderverein hat und ich glaube, ihr macht das schon sehr, sehr gut. Vielleicht noch so eine Frage zum Abschluss, weil wir jetzt auch wieder ein bisschen weit in der Zeit sind schon wieder. Lass uns doch mal frei spinnen, ohne irgendwelche Sachen, die wir jetzt als Grenzen umsetzen müssen. Wo siehst du den Noel in vielleicht 5 oder 10 Jahren? Und was würdest du dir wünschen, wo es mit dem OL und dem Förderverein hingeht?
Ja, das ist immer schwierig, wenn man so einen älteren Menschen fragt, in 5 oder 10 Jahren, das ist für vielleicht mich nicht viel 20. Zeit. Das ist so, ja genau, dann wird es schon interessanter, denn ich verfolge den Orientierungslauf ja seit 1981 und seit 1996, jetzt seit 30 Jahren schon so quasi in bewussten Positionen. Und also, sagen wir mal, in 20 Jahren oder wenn es gut läuft, auch in 10 Jahren, das würde ich gerne sehen, dass man vielleicht mit richtig viel Geld mal Personal bezahlen kann, professionelles Personal, dass Verwaltungsarbeit abnehmen kann, auch mal Recherchearbeiten, auch mal den Sportverband auf Tagungen vertreten kann, in der Woche, am Vormittag, im Bundestag oder zu anderen Gelegenheiten. Das fällt uns ja immer schon schwer. Wir arbeiten alle und irgendwie haben wir auch alle verantwortungsvolle Jobs, wo man auch viel Zeit reinstecken muss. Und alle Länder rundherum machen es vor, dass man auch dort Hauptamtliche mal haben muss, so eine Art Sekretariat. Das würde ich sehen, das würde ich hoffen, dass wir das mal schaffen. Es traut sich keiner so richtig ran. Man müsste halt dann eine sechsstellige Summe in die Hand nehmen, sagen, ich bezahle hier zwei halbe Stellen, dass man das vielleicht so angeht, oder eine ganze. Ja, ich würde mir hoffen, dass wir noch professioneller auftreten in der Öffentlichkeit, noch selbstbewusster, dass das erstmal in den Köpfen ist. Da gibt es einige Orientierungsläufer in Deutschland, die propagieren das immer wieder, dass wir auch wer sind und wir nicht uns nicht in den Schatten stellen sollten. Genau. Naja, das sind so Sachen, auch wenn man professionell auftritt, dann könnte man auch mal an größere Firmen herangehen und sagen, wir können was für euch tun für 150.000 Euro im Jahr. Können wir eure Marke mittragen? Ihr unterstützt uns dafür bei dem und dem Projekt, zum Beispiel bei der Geschäftsstelle, bei dem Sekretariat. Und wir haben im Jahr 3 Fernsehauftritte und da seid ihr ganz in der Mitte mit dabei. Wir sind bei der WM mit eurem Logo dabei. Da gibt es die Übertragung so und so in Deutschland auch. Also da könnte man auch viel organisieren. Das ist so ein Kreislauf, da muss man klein anfangen und sich hochschrauben. Ne? Das eine bedingt das andere. Naja, es steht und fällt mit dem Personal. Und da ist eben die Sache, kann man zum Beispiel auch mal doch Geld in die Hand nehmen und Personal bezahlen.
Ja. Ja. Aber eine richtig spannende Perspektive auf jeden Fall, wenn man einfach mal so drauf los wünscht.
Ja, genau. Wollt ihr da noch mehr wissen, wie es in 20 Jahren aussieht? Da müsste ich jetzt nachlesen.
Naja, wir haben so ein bisschen die, sozusagen, wo soll der OL sein? Vielleicht hast du noch ein großes Projekt, ein langfristiges, was der Förderverein vielleicht schon im Hinterkopf hat. Oder was du dir wünschen würdest, was der Förderverein mal anstoßen könnte. Also du hast ja gesagt, ihr seid angewiesen auf Leute, die auch Projekte beantragen. Aber vielleicht, wenn du dir wünschen könntest, was für ein Projekt anfragt bei dir, was wäre das?
Also vor vielen Jahrzehnten war das mal das Projekt, ein eigenes Verbandsheim zu haben, ein Haus zu kaufen. Natürlich mitten im Wald, rundherum OL-Karte, wo dann natürlich irgendwelche Trainingstreffen stattfinden können, was wahrscheinlich vermietet wird.
Am besten auch so mit OL-Internat. Gab es nicht auch mal so eine Idee mit einer OL-Schule? Ach, das wäre so mein Traum für 20 Jahre.
Im Harz, ne? Thilo Bruns. Hat der das angefangen, viel Orientierungslauf in seiner Schule zu betreiben, wo er aktiv ist. Sowas könnte man versuchen. Das gibt es in Skandinavien, glaube ich. Ne? Da gehen ja deutsche Orientierungsläufer hin. Genau. Ja, so eine Schule. Das ist ja aber eine Sache, sowas wie in der Art von Schulsport oder da muss die Schule ja ganz aktiv sein. Ja, da könnte man Geld reinstecken, ne? Na klar. Das Ding ist, an den Schulen gibt es ja auch oft viel Geld vom Land, des Landes dort vor Ort, ne? Für Schulprojekte, für Schulunterricht. Was man eigentlich zuerst ausschöpfen sollte und dann nicht das private Geld von Kleinspendern des Fördervereins. Das ist auch eine Sache, was wir immer nachschauen, ne? Das schauen wir nebenbei mal mit. Und das führt auch dazu, dass wir mal noch Telefonate führen mit einem Landessportbund, was die so fördern. Ne? Ob man gemeinsam was macht oder ob der Landessportbund das alleine hinkriegt. Ne? Da ist ja ganz andere Gelder vorhanden, ganz andere Summen.
Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich die größten Themen alle bearbeitet, die wir heute so wissen wollten.
Also mir fällt noch ein, vielleicht wundern sich einige, warum es denn eigentlich in Bayern einen eigenen Förderverein gibt. Ne? Der ist dort lokal angesiedelt. Das finden wir auch gut, dass die auf bayerischer Ebene was tun. Wir haben noch keine Verknüpfungspunkte gehabt, müssen wir auch nicht. Wir sind uns auch noch nicht in keinster Weise ins Gehege gekommen. Aber was noch interessanter ist, es gibt ja auch einen eigenen Förderverein für den Mountainbike-Orientierungssport. Und mit dem haben wir schon mal gesprochen, ob wir uns, wenn doch jetzt alle vier Sportarten zusammengehen, endlich, ob wir auch fusionieren wollen. Aber das wollten die Mountainbiker noch nicht. Und so gibt es den noch separat, die sich alleine um den Mountainbike-Sport kümmern. Das heißt, der Förderverein, über den jetzt hier gerade gesprochen wird mit mir, wir sind für den Fuß- und Jungslauf, für den Trail-O und für den Ski-O verantwortlich, fühlen wir uns verantwortlich. Na, die Mountainbiker machen noch ihr eigenes Ding. Und das ist auch gut so. Ne? Das kann man auch so lassen. Das ist nicht schlimm. Das wollte ich mal noch sagen, für wen wir zuständig sind.
Okay, wollen wir zum Schluss noch das A- oder B-Spiel spielen?
Das A- oder B-Spiel.
Ja, habt ihr da Lust drauf oder eher nicht?
Wenn ich gewinnen kann. Wer gewinnt?
Alle gewinnen.
Am ehesten die Zuhörer, wenn die Antworten lustig sind. Vielleicht. Es hat einen tief psychologischen Hintergrund, dass wir dann analysieren können, was für ein Ueller-Typ du bist.
Ich weiß schon, was rauskommt. Chaotisch.
Okay, bereit?
Ja.
Okay. Außenrum oder über den Berg?
Ein Mittelding.
Darfst du nicht.
Nee, ich kann mich nur für eins entscheiden, ja. Ach ja. Über den Berg.
Dreiergrün oder Kahlschlag?
Dreiergrün.
Dopspikes oder keine Spikes?
Keine Spikes.
Kompass rechts?
Außer in Skandinavien. Kompass links.
Luftlinie oder Weg?
Luftlinie.
Höhenmeter oder Kilometer?
Höhenmeter.
Sprint oder lang?
Lang.
Staffel oder Mannschaft?
Staffel.
Erster oder letzter Läufer?
Letzter.
Jukola oder Tiomila?
Tiomila war ich schon, dann das.
O-Ring oder OO Cup?
Ich sage jetzt OO Cup, weil ich dort nicht war, weil es so toll ist scheinbar. Und beim O-Ring war ich schon. Dann jetzt OO Cup.
Socken oder Schienbeinschoner?
Socken.
Daumenkompass oder Plattenkompass?
Daumenkompass.
Ohne Kompass oder ohne Postenbeschreibung?
Ohne Postenbeschreibung.
Zu spät am Start oder zu früh am Start?
Was ich lieber habe oder was ich immer tue. Zu spät am Start bin ich meistens.
Einlaufen oder auslaufen?
Keines gibt's. Einlaufen.
Wasser oder Krümeltee?
Wasser.
Strava oder Attack Point?
Oh, fragt er mich als Amateur. Keins von beiden. Noch keins verwendet. Die Fragen gibt es Auslassfragen, sonst muss ich einfach tippen. Ja, Strava.
Okay.
Das
Live-Logs oder einzeichnen?
Ich zeichne Live-Logs ein, ja. Ich habe noch keine Uhr, die das macht für mich.
Tape oder OL-Knoten?
Beides. Nur noch Knoten, jetzt Knoten.
Schweden oder Schweiz?
Ach, das sind aber auch.
Du, die schweren Fragen kommen noch zum Schluss.
Schweden.
Vorstadtstille oder ach du auch hier?
Vorstadtstille.
Bratwurst oder Kuchen?
Bratwurst mit Bier.
Jena oder Berlin?
Jena.
Sprint oder werfen?
Sprint. Sprint.
Rennsteig oder Berlin-Marathon?
Rennsteig.
Orientieren oder laufen?
Orientieren.
Richtig gut.
So, was ist rausgekommen?
Tja.
Gibt es erst nach einer Woche die genau. Auswertung. Ne?
Ich wollte irgendwann mal so eine Statistik machen, wie oft welche Antwort gewählt wird. Weil ich das Gefühl habe, bei manchen Fragen ist das so offensichtlich, was man wählt. Aber es gibt immer Leute, die dann doch das andere nehmen.
Mhm. Zum Beispiel so wie Jule, die mal argumentiert hat, ohne Postenbeschreibung ist schwieriger als ohne Kompass. Ich glaube, sie meinte das nicht so ganz allgemein, aber ja.
Naja, das ist vielleicht was für die nächste Folge, dass wir dann auswerten, welche Antwort man wo nimmt. Also die Antwort kommt beim nächsten. Danke, dass du da warst. Mir hat Spaß gemacht und ich habe viele neue Sachen gelernt.
Mhm.
Das ist ja schön. Ich hoffe, ich habe euch nicht zugeredet.
Nein, gar nicht. Deshalb machen wir ja einen Podcast.
Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass ich den Förderverein hier ein bisschen vorstellen konnte und werben konnte.
Sehr gern. Und wenn jetzt jemand zugehört hat, der ein bisschen Geld für sein nächstes Projekt braucht, der weiß jetzt ganz genau, an wen er sich wenden kann. Schaut mal auf der Website vom Förderverein, da findet ihr eigentlich alle Kontaktdaten. Oder ansonsten kann man dich bestimmt auch beim nächsten Wettkampf ansprechen.
Genau, im Fall jederzeit. Und auch jeden vom Förderverein natürlich.
Ganz genau. Dann bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.